Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Die Musik ist im besten Falle ein Teamwork, etwas, was man gemeinsam tut. Wie macht man Musik, wenn man sich während der Pandemie nicht treffen darf, keine Konzerte geben kann? Es bietet sich das Internet an. Aber wie funktioniert eine Übertragung, wenn sich die Musiker nicht an einem Ort befinden? Mit den herkömmlichen Zoom- oder Teams-Konferenzen mit Skype oder FaceTime geht das leider nicht, denn die Verzögerung ist zu groß. Der deutsche Violinist Johannes Gebauer und die tschechische Pianistin Alena Hönigová Fortepiano kamen in eine Serie von musikalischen Darbietungen, bei welchen jeder der Musiker an einem anderen Ort spielt. Johannes Gebauer in Berlin und Alena Hönigová in Prag. Sie spielen Sonaten für Klavier und konzertierende Violine des tschechischen Komponisten Jan Ladislav Dusík. Das Projekt erfolgt mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Einige Aspekte dieses gemeinsamen Spiels erläuterte Jarmila Vanková im Gespräch mit Alena Hönigová.
Minulý týden bylo naším tématem divadlo v době pandemie. Dnes je to hudba. I ta bývá týmovou prací. Jenže společné koncertování, zvlášť pro hudebníky, kteří jsou každý z jiné země, je dnes více než problémové. Řešením může být internet. Přes běžné konferenční aplikace, jako je Zoom, Skype a podobně, to bohužel není možné, protože mají příliš dlouhé zpoždění. Přesto německý houslista Johannes Gebauer a česká pianistka Alena Hönigová, hrající na fortepiano, přišli s řadou hudebních vystoupení, kdy každý z hudebníků hraje na jiném místě a posluchači jejich koncert poslouchají prostřednictvím internetu. Johannes Gebauer hraje v Berlíně a Alena Hönigová v Praze. Hrají sonáty pro klavír a housle českého skladatele Jana Ladislava Dusíka. Projekt podpořil Německo-český fond budoucnosti. Jarmila Vankeová si o podobě této společné hry povídala s Alenou Hönigovou.
Herr Gebauer sagte im einleitenden Wort, dass man sich während des Spiels einander nicht sieht. Man ist auf das Hören und euer musikalisches Gespür angewiesen, wobei die Verzögerung 25 Millisekunden beträgt. Das muss recht anspruchsvoll sein, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Es hängt von der Schnelligkeit des Internets ab. Also es gibt Momente, wo man sich richtig gut fühlt beim Zusammenspiel, aber es gibt Momente, wo man ganz klar diese Verzögerung spürt und dann ist das wirklich schwierig zusammenspielen. Ich war manchmal überrascht, wie eigentlich okay der Resultat am Ende war, weil beim Spielen habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht gehen, wenn man sich dann in schnellen Noten nacheinander hört. Aber es ist ein interessantes Experiment und sicher sehr gut, zum Beispiel für Vorproben oder einfach sich bekannt machen mit einem Stück.
Alles war perfekt. Es muss technisch sehr anspruchsvoll sein und hat dich das nicht gestresst?
Ja, das hat mich schon gestresst, aber da habe ich ziemlich profitiert von den Kenntnissen von Johannes Gebauer, weil der hat schon ein anderes Projekt mit dieser Technologie vorher durchgeführt und der hat mich auch richtig gut beraten. Wir haben auch probiert verschiedene Lösungen und am Ende doch eine Möglichkeit, die funktioniert, gefunden.
Wie lange dauerte die Vorbereitung? Habt ihr euch mit Herrn Gebauer schon vorhin gekannt, eventuell zusammengespielt?
Ja, wir kennen uns schon sicher mehr als 10 Jahre. Ich kenne ihn eigentlich noch von Basel, als er da mit Kamesina Quartett spielte. Und dann haben wir mehrmals so Projekte eben mit Dusek gemacht, zu zweit, auch mit dem Quartett.
Die Violine hat hierbei nicht nur eine begleitende Funktion, sondern ist ein gleichberechtigter Partner. Erfordert dies von dem Pianisten eine erhöhte Aufmerksamkeit?
Vielleicht ist es ganz gleich, ob man jetzt begleitet oder solo spielt oder so in einem Dialog zusammen ist. Das ist eigentlich auch bei diesen Sonaten, also manchmal hat Klavier so eine, sagen wir, Solo-Funktion in dem Gespräch, manchmal die Violine, manchmal ergänzen sie sich. Also es ist eher speziell quasi in der Zeit für die Violine, weil Violine hat eine richtig so eigene Stimme. Es ist nicht nur Begleitung, was ist sehr oft bei den Sonaten von Ende 18. Jahrhunderts. Diesmal hat das wirklich Dussek so für einen großen Geiger konzipiert.
Mit dem Werk von Jan Ladislav Dussek, oder sagen wir Dussek, beschäftigst du dich schon seit einer längeren Zeit. Er wurde 1760 in Ostböhmen geboren, lebte aber in mehreren Städten Europas, wie zum Beispiel St. Petersburg, Paris, London, Berlin. Worin beruht die Anziehungskraft seiner Musik für dich?
Dussek war vor allem ein großer Pianist. Vielleicht einer der ersten, die wirklich reisten und Solokonzerte spielten. Und die Musik ist so ein großes Klavierspiel schon, vor allem die letzten Sonaten so in Paris geschrieben. Und natürlich für einen Fortepianospieler, es ist einfach sehr gut zum Üben. Die Figuren und Harmonie sind sehr interessant. Manchmal klingt das eher romantisch. Also es ist ein super Spielen.
Ich finde hervorragend, dass vor dem Musizieren online auch eine kurze Einführung in das Leben und in die Epoche, in der Jan Ladislav Dussek lebte, erfolgt. Es macht die Hörer mit den Verhältnissen der damaligen Zeit bekannt, mit den Adelsgeschlechten, welche ihm geneigt waren und so weiter. Findet diese Ausstrahlung eine Resonanz bei den Hörern oder den Zuschauern?
Ich glaube schon. Einige Zuhörer mögen das wirklich. Also wenn diese Kommentare dabei sind, ich höre oft, dass man so etwas bekommt, wo man sich konzentrieren kann, bis man quasi die Musik wirklich versteht oder sich reinhört. Manchmal ist es schwierig für Leute, die nicht so viel klassische Musik hören, plötzlich so ein Konzert, es sind einfach viele Klänge und unsere Ohren müssen sich gewöhnen, für Musik zu hören. Und da, ich finde auch für mich selbst sehr interessant, wenn man hat eine Geschichte, die interessant ist. Man kann sich einem Menschen vorstellen, seine Gefühle, sein Schicksal. Und dann klingt die Musik und man kann so quasi einsteigen. Dann natürlich die Musik ist selbstständig. Aber ich glaube, vielen Leuten hilft das zu diesem ganzen Erlebnis mit der Musik.
Hinzugefügt sei noch, dass Jan Ladislav Dussek kein leichtes Leben hatte, kein glückliches sogar vielleicht, kein glückliches Leben führte. Er wurde vor dem Schicksal mehrmals hart erprobt, nicht wahr?
Also ich denke, er hat ganz viel ausprobiert. Er war sehr unternehmerisch und hatte sicher auch große Ambitionen. Deshalb vielleicht auch für diese dramatischen Momente in seinem Leben, weil es gibt wenig Leute, die würden sich entscheiden, ein Jahr in Berlin verbringen, dann irgendwo in einer ganz anderen Stadt wieder neu anfangen. Also ich denke, er musste so eine wirklich starke Lebensenergie haben. Ich denke, er mochte auch sehr gerne Leute treffen und er konnte neue Beziehungen anfangen. Er musste sehr talentiert sein mit diesem Umfang. Und natürlich als Spieler, er wollte auch erobern. Ich denke, es hat ihm Spaß gemacht, neues Publikum wieder neu begeistern. Und vielleicht auch schon diese Ambitionen bringen mit sich zusammen, diese dramatischen Momente, die haben ihn dann getroffen einfach.
Říká klavíristka Alena Hönigová. Naší kolegyni Jarmile Vankeové vyprávěla o tom, jaké to je hrát společný koncert s houslistou Johannesem Gebauerem přes internet. Jak se dá technicky zvládat, že muzikanti se v reálu musí kvůli zpoždění přenosu o zlomeček vteřiny rozcházet, aby posluchač všechno slyšel správně. Řeč byla také o autorovi, jehož díla česká klavíristka a německý houslista hrají, tedy o Janu Ladislavu Dussekovi. Pokud byste si chtěli jejich koncertování poslechnout, najdete ho na YouTube pod názvem Dussek v éteru. V následujících chvílích si poslechneme ukázku z těchto neobyčejných koncertů. Jde o první větu Allegro Espressivo z houslové sonáty G-dur opus 69.
Sousedé.
Im Jubiläum der Woche erinnern wir an den Politiker der Zwischenkriegszeit, Karl Kostka. Kostka wurde am 5. Mai 1870 in Niemes in einer mittelständischen deutsch-tschechischen Familie geboren. Sein Vater war ein Tscheche, Mutter Deutsche. Nach dem Gymnasium studierte er Jura in Prag und ließ sich dann in Reichenberg nieder, wo er an der Handelskammer wirkte. Kostka schützte vor allem Interessen der Menschen, die in der Glasbranche arbeiteten. Sein Arbeitsbereich waren Haustürgeschäfte, Hausarbeiten an Glasprodukten und kaufmännischen Angestellte. In diesem Bereich schrieb Karl Kostka mehrere Arbeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg half Kostka auch den Kriegsinvaliden. Damals wurde Kostka politisch tätig. Gemeinsam mit dem Cousin von Franz Kafka Bruno und weiteren Kollegen gründete er die Deutsche Demokratische Freiheitspartei, für die zum Abgeordneten und später zum Senator gewählt wurde. Im Jahre 1929 wurde Karl Kostka Oberbürgermeister von Reichenberg. Er setzte sich für das friedliche Zusammenleben zwischen Deutschen und Tschechen ein. Kostka stellte sich auch gegen den Separatismus, welchen die Henlein-Anhänger forderten. Im Frühjahr 1938 wurde er von den sudetendeutschen Nationalisten gezwungen, das Oberbürgermeisteramt abzugeben und musste nach Prag umziehen. Nach dem Anschluss folgten ihm seine zwei erwachsenen Kinder. Die Nazis beschlagnahmten seine Rente und seine Kinder konnten keine Arbeit finden. Trotzdem half Karl Kostka seinen jüdischen Freunden. Nach dem Kriegsende wurde Kostka mit seiner Familie aus seiner Wohnung geschleppt und ins Internierungslager gebracht. Dabei wurde seine Frau tödlich verletzt. Nur wegen der Fürsprache von Edvard Beneš und seinen tschechischen Freunden wurde er entlassen und konnte in seine Wohnung zurückkehren. Später bekam er auch die tschechische Staatsbürgerschaft. Karl Kostka lebte dann in Zurückgezogenheit und wurde durch seine Kinder unterstützt. Kostka starb am 23. Juli 1953 in Prag.
Ve výročí týdne si připomeneme meziválečného politika Karla Kostku. Narodil se 5. května 1870 v Mimoni ve středostavovské smíšené rodině. Otec byl Čech a matka Němka. Po gymnáziu Karl vystudoval právnickou fakultu v Praze a po nějaké době se usadil v Liberci, kde působil na obchodní komoře. Hájil především zájmy lidí, kteří pracovali ve sklářském průmyslu. Odborně se zabýval například o podomní prodej, domácí práce na sklářských výrobcích, postavení obchodních příručích a na tato i další témata sepsal několik publikací. Po první světové válce také pomáhal válečným invalidům. Tehdy se zapojil i do politického života. Společně s bratrancem France Kafky Brunem a dalšími společníky založil Německou demokratickou svobodomyslnou stranu, za kterou byl zvolen poslancem a později také senátorem. V roce 1929 se Karl Kostka stal starostou Liberce. Prosazoval rozumné soužití Čechů a Němců ve společném státě. Sám se s českou společností stýkal a stavěl se proti separatistickým požadavkům Henleinovců. Na jaře roku 1938 ho za to nacionalisté donutili odejít z funkce starosty a odstěhovat se do Prahy. Po připojení pohraničí k říši za ním přišly i jeho dvě dospělé děti. Po vzniku protektorátu se Kostkova rodina musela těžce protloukat. Nacisté Kostkovi zabavili důchod, jeho děti nemohly sehnat práci. I přesto Karl Kostka například pomáhal svým židovským přátelům. V prvních poválečných dnech byli Kostkovi, podobně jako další Němci, násilím vyvlečeni z bytu a uvězněni v internačním táboře. Po cestě utrpěla Kostkova žena zranění, kterému podlehla. Jen kvůli zásahu Edvarda Beneše a především českých přátel byl Karl Kostka i s rodinou zanedlouho propuštěn a mohl se vrátit do svého pražského bytu. Později mu bylo vráceno i občanství. Po válce žil skromně v ústraní, podporován svými dětmi. Zemřel v roce 1957 ve věku 87 let.
Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.